ARD. In den Wochen, bevor er ermordet wird, ist mein Onkel Robert hypernervös. Er raucht eine Zigarette nach der anderen. Und er trinkt zu viel. Das haben mir mehrere Kollegen und Bekannte erzählt. In seinen Unterlagen von damals finde ich ein Kündigungsschreiben für seine Wohnung. Als Datum hat Robert den 25. Mai 1979 eingetragen. Wahrscheinlich versehentlich. Denn das ist einen Tag nach seinem Tod. Ich kriege eine Gänsehaut. Hi, ich bin Kilian Pfeffer und ich will rausfinden, was den Ermittlungsbehörden damals nicht gelungen ist. Ich will wissen, wer meinen Onkel ermordet hat und warum. Wenn ihr den Podcast bisher noch nicht gehört habt, fangt am besten bei Folge 1 an. Ich habe mich schon durch viele Unterlagen gekämpft, mit Zeugen gesprochen, Kollegen, Freunden von Robert. Und da erinnert mich Terrorfahnder Carsten an den Zeitzeugen, den er aufgetan hat. Die Person, die Robert am Abend des 23. Mai 1979, also am Vorabend seines Todes, angerufen hat. Der Mann heißt Willi Voss. Er wohnt damals gerade auf einem Bauernhof in der Nähe der Stadt Stade in Niedersachsen. Es ist schon spät, zwischen 22 und 23 Uhr, als das Telefon klingelt. Willi Voss hat diesen Anruf bis heute nicht vergessen.
Das Wort Entsetzen gefällt mir nicht, aber es trifft natürlich wahnsinnig. Alleine die Tatsache, man spricht mit jemandem, der ein paar Stunden später tot ist. Das ist so eine Art von letztes Signal und das trifft immer.
Zwei Schüsse ins Herz. Warum musste mein Onkel sterben? Ein Podcast von SWR 3 und RBB 24 Inforadio.
Kapitel 6 – Anruf in Todesangst.
Alle Folgen könnt ihr ab sofort in der ARD-Audiothek hören oder jede Woche eine neue Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Wisst ihr noch, was ihr heute vor 5 Jahren gemacht habt? Wen ihr getroffen habt? Was ihr besprochen habt? Wie ihr drauf wart? Wenn ich so darüber nachdenke, ich hätte schon Schwierigkeiten, das genau zu rekonstruieren. Wie muss das erst sein, wenn etwas 45 Jahre zurückliegt, so wie der Mord an meinem Onkel? An was können sich Menschen erinnern, die damals mit ihm zu tun hatten? Und vor allen Dingen, wie verlässlich ist das? Mit der Frage der Verlässlichkeit von Erinnerungen haben sich Psychologen immer wieder mal beschäftigt und festgestellt, nun ja, sie können ziemlich fehleranfällig sein. Menschen neigen dazu, ihre Erinnerungen nicht nur zu rekonstruieren, sondern auch zu konstruieren. Das Gehirn gaukelt einem manchmal vor, dass man etwas gesehen oder gehört hat, obwohl das vielleicht gar nicht der Fall war. Man erinnert sich lückenhaft. Oder auch gar nicht. Ich versuche mir, das bei der Arbeit an diesem Podcast immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und hoffe natürlich trotzdem, dass die Menschen, mit denen ich über meinen Onkel spreche, klare und belastbare Erinnerungen haben. An einem warmen Montagnachmittag Ende Oktober 2024 hoffe ich das ganz besonders. Terrorfahnder Carsten hat bei unserem Treffen im Hotel Adlon, als wir uns kennengelernt haben, zum ersten Mal von diesem Augenzeugen gesprochen. Dem Mann, den mein Onkel vor 45 Jahren, am Abend vor seinem Tod, angerufen hat. Willi Voss. Jetzt, nach langer Vorbereitung, treffe ich ihn in einem Hotel in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs.
Wir hatten gestern kurz einen SMS-Kontakt, in dem ich ihm den Zeitplan vorgestellt habe. Und er hat gesagt, er bemüht sich, da zu sein. Jetzt ist es gerade 20 nach 3. Um 15.30 Uhr sind wir in der Lobby verabredet. Da will ich ihn abholen und mit ihm dann zum Hauptstadtstudio fahren, wo wir den Terrorfahnder treffen und hoffe einfach sehr, dass ich heute oder morgen oder heute und morgen gute Antworten bekommen werde.
Ich habe inzwischen wirklich viele Dinge über meinen Onkel gelesen. Unterlagen, Interviews, Bücher, Akten. Als der Terrorfahnder den Namen Willi Voss nennt, ist der mir aber vollkommen neu. Warum hat Robert ihn vor seinem Tod angerufen? Was hatten sie miteinander zu tun? Und ich hoffe, dass Willi Voss mir helfen kann, einen rätselhaften Brief zu entschlüsseln. In der ersten Folge habe ich euch erzählt, dass ich von meiner Cousine einen Haufen Dokumente bekommen habe. Darunter war auch ein Brief, der mehrere Male kopiert war. Wirkte so, als sei er besonders wichtig. Als wollte wer auch immer unbedingt verhindern, dass er jemals verloren geht. Adressiert war er an einen Ressortleiter im Stern. Das Datum war der 15. Mai 1979. 9 Tage vor Roberts Tod. Hört euch mal diesen Teil des Briefes an.
Ich habe eine sehr unangenehme Sitzung mit dem Herrn gehabt, der Hauptperson auch in Geblendet ist. Und die ist Beweggrund für mein Zögern, dir den Text durchzugeben. Denn ich bin nicht mehr kriegsversichert und möchte ungern Gegenstand einer Serie werden, die in Uganda begann.
Manches kann ich mir schnell zusammenreimen. Ich finde dazu Hinweise im Internetarchiv des Stern. Mit der Serie, die in Uganda begann, meint Robert offenbar die Morde an seinen beiden Stern-Kollegen Hans Bollinger und Wolfgang Stiens. Sie wurden in Uganda Anfang April 1979 ausgeraubt und erschossen. Die beiden wollten über den Sturz von Diktator Idi Amin berichten, den Robert 1977 mal interviewt hat. Diese Morde sind zum Zeitpunkt Mitte Mai, also gerade mal einen guten Monat her. Sie scheinen Robert nochmal ins Gedächtnis gerufen zu haben, wie lebensgefährlich der Beruf sein kann, den er ausübt. Er will nicht so enden wie seine beiden Kollegen. Ich frage mich aber, wenn ihm das klar war, warum hat er das Projekt nicht abgebrochen? Warum ist er nicht nach Deutschland zurückgegangen? War diese Möglichkeit für ihn einfach nicht existent? Ich muss an ein Zitat des amerikanischen Milliardärs Ross Perot denken, der in den 90ern in den USA auch Präsidentschaftskandidat war. Er hat mal gesagt, die meisten Menschen geben auf, kurz bevor sie Erfolg haben. Sie hören an der Ein-Yard-Linie auf. Sie geben in der letzten Minute des Spiels auf, einen Fuß entfernt von einem Touchdown. Hatte Robert das Gefühl, er war ganz kurz davor, erfolgreich zu sein und wollte eben nicht aufgeben? Er trifft lediglich die Entscheidung, dass er einen bestimmten Text, von dem ich nicht weiß, worum es sich handelt, an diesen Stern-Ressortverantwortlichen nicht durchgeben will. Er will nicht, dass er veröffentlicht wird. Er glaubt, das könnte ihn weiter gefährden. Okay, und dann dieses Wort, das in dem mehrfach kopierten Brief auftaucht. In Anführungsstrichen geblendet. Was kann das sein? Ich komme nicht drauf. Doch dann erzählt mir der Terrorfahnder bei einem Mittagessen, na, das ist das autobiografische Buch von Willy Voss mit dem Titel Geblendet. Lesen Sie mal, das ist gut. Als ich ihn frage, wer die Hauptperson in Geblendet ist, von der in dem Brief die Rede ist, sagt er, der Autor selbst. Also Willy Voss. Und mit ihm hatte Robert eine unangenehme Sitzung? Ein paar Tage vor seinem Tod? Weswegen? Seit 2 Jahren kenne ich den Brief. Ich wusste nichts mit dem Inhalt anzufangen, weil er sehr rätselhaft ist. Und jetzt treffe ich hoffentlich den Menschen, der mir helfen kann, alle Passagen zu entschlüsseln. Das Buch Geblendet ist übrigens gut, ziemlich heftig. Willy Voss beschreibt darin, wie er Mitglied der Fatah wurde, also der palästinensischen Gruppe, deren Chef Yasser Arafat war, wie er mit Terroristen zusammengearbeitet hat, wie er die Gewalt im libanesischen Bürgerkrieg erlebt hat und wie er selbst mal mit seiner Familie entführt und gefoltert wurde. Willy Voss hatte definitiv ein wildes Leben.
Sie sind sehr pünktlich und ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Ich hoffe, es ist okay für Sie, dass ich das Mikrofon laufen lasse.
Willy Voss ist 80 Jahre alt, Brille, weiße Haare, etwa 1,80 Meter groß. Aufgeschlossen. Wir kommen schnell miteinander ins Gespräch. Er ist zwar noch etwas krank, will aber den 1 Kilometer zu meinem Büro gern an der Spree entlang zu Fuß gehen. Voss erzählt mir dabei, wie Geblendet entstanden ist. Er wollte immer Schriftsteller werden, hat das Buch Ende der 70er in einem Rutsch runtergeschrieben und dann schnell einen Verlag gefunden. Was mir auffällt, Willy Voss ist jemand, der zugibt, wenn er sich nicht genau erinnert. Der sagt, ich glaube, es war so, es könnte aber auch anders gewesen sein. Und der die Dinge, an die er sich genau erinnert, nüchtern schildert. Er wirkt glaubwürdig. Als wir zusammen im Aufnahmestudio sitzen, frage ich ihn natürlich als erstes nach dem Anruf am 23. Mai 1979. Und ich wollte Sie bitten, dass Sie mir nochmal erzählen, zu welchem Zeitpunkt Sie zum ersten Mal mit Robert Pfeffer Kontakt hatten.
Zum ersten und zum letzten Mal, muss ich hinzufügen. Das war am 23. Mai 1979. Rief mich Herr Pfeffer etwa so gegen 22, 23 Uhr abends von Beirut aus an und teilte mir mit, recht aufgeregt, muss ich sagen, er empfand ich jedenfalls so, dass er in größter Gefahr sei und damit rechnet, getötet zu werden.
Und Sie kannten ihn vorher nicht?
Ich kannte ihn vorher nicht. Ich habe mal von ihm im Spiegel Artikel gelesen, aber das war der einzige Berührungspunkt.
Also, Robert hatte nichts mit Willi Voss zu tun, aber er ruft ihn an, um ihm zu sagen, dass er damit rechnet, getötet zu werden. Willi Voss ist logischerweise total überrascht von diesem Anruf. Er stellt sich erstmal die Frage, ist das ein Fake-Anruf? Will man ihn aufs Glatteis führen? Will man ihn irgendwo hinlocken? Er hat ja schon einiges erlebt, wurde mal entführt. Und braucht deswegen ein bisschen Zeit, um zu verstehen, da ist jemand am Telefon, der hat wirklich Angst. Wahrscheinlich sprechen sie etwa eine Viertelstunde lang, schätzt Voss. Aber was genau will Robert? Robert braucht jemanden, der ihn beschützt. Und spricht deswegen mit Voss über einen mächtigen Mann namens Abu Iyad. Eigentlich heißt er Salah Khalaf, aber bekannt geworden ist er unter seinem Kampfnamen. Abu Iyad ist Chef des Geheimdienstes der Fatah. Die Fatah ist damals die mächtigste Gruppe in der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO. Robert berichtet Voss, er habe auch schon mal mit Abu Iyad gesprochen.
Und ihm gebeten, ihn zu schützen. Er wünschte von Abu Iyad einen Schutz gegen irgendwelche Kräfte, die ihn bedrohten. Er sagte, Abu Iyad sei mit ihm recht distanziert umgegangen. Und er bittet mich, daher der Anruf, auf Abu Iyad einzuwirken, dass er ihm Schutz gewähre.
Die Frage ist natürlich, warum hofft Robert, dass Willi Voss bei Abu Iyad etwas für ihn erreichen kann? Willi Voss hat eine Theorie.
Der Stern plante über mein damals zu erscheinendes Buch Geblendet einen Bericht zu schreiben. Und damit wurde dann Robert Pfeffer beauftragt. Der sollte im Libanon recherchieren, ob das Buch authentisch ist, ob die Daten, die ich angegeben habe, stimmen.
Robert hat dieses Buch offenbar aufmerksam gelesen und dabei festgestellt, was für ein ausgezeichnetes Verhältnis Voss und Geheimdienstchef Abu Iyad haben. Die Idee, dass Voss für Robert ein gutes Wort einlegen könnte, ist also überhaupt nicht abwegig. In Geblendet beschreibt Voss das erste Zusammentreffen mit Abu Iyad. Und es klingt fast wie eine Liebeserklärung.
Er musterte mich aus illusionslosen Augen, denen ich sofort abnahm, dass sie sich nicht täuschen ließen. Sie gaben mir das Gefühl, durchsichtig und lesbar zu sein. Wärme und Verständnis ging von ihnen aus. Ein fast körperlich spürbarer Magnetismus, der mich von der ersten Sekunde an in ihren Bann zog und nicht wieder loslassen sollte.
Das schreibt Voss 1979. Und auch bei unserem Interview im Jahr 2024, also 45 Jahre später, spricht Willi Voss sehr positiv über Abu Iyad. Immer noch, könnte man sagen.
Abu Iyad war jemand, der am liebsten seinen Job aufgegeben hätte, weil er war Philosoph und Lehrer und ging auch in die schriftstellerische Richtung. Er war also eigentlich ein Poet. Er zitierte auch oft Poeme. Und ich glaube nicht, dass der in irgendeiner Weise fanatisch war, sondern er war Profi, der seinen Job machte. Aber sehr warmherzig, sehr entgegenkommend im Gespräch lud er eigentlich ein, Kritik zu üben. Er war so ein sehr frei, ja, vom Gedanken her ein sehr freier Mensch, der absolut nicht ideologisiert war. Ich empfand ihn als sehr menschlich und entgegenkommend.
Man darf allerdings nicht vergessen, Abu Iyad ist nicht nur der Chef des Geheimdienstes der Fatah, sondern er plant und setzt auch Terroranschläge gegen Israel und Juden um. So wie die Geiselnahme bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Ich habe mir von dem Treffen mit Willi Voss auch erhofft, dass ich Klarheit über den rätselhaften Brief vom 15. Mai 1979 bekomme. Hier nochmal zur Erinnerung die Passage.
Ich habe eine sehr unangenehme Sitzung mit dem Herrn gehabt, der Hauptperson auch in geblendet ist. Und die ist Beweggrund für mein Zögern, dir den Text durchzugeben.
Was geblendet ist, weiß ich jetzt. Der Text, von dem die Rede ist, ist der Bericht, den Robert eigentlich über geblendet schreiben sollte, den er aber jetzt aus Angst zurückhalten will. Aber ist Willi Voss auch der Herr, der Hauptperson auch in geblendet ist, mit dem Robert eine unangenehme Sitzung hatte? Ich frage Willi Voss. Nein, sagt er, das kann nicht sein, denn er habe Robert ja vor diesem Anruf überhaupt nicht gekannt. Er überlegt. Damit müsse Geheimdienstchef Abu Iyad gemeint sein. Der sei ja schließlich auch eine Hauptperson in geblendet. Klick. Nach zweijährigem Herumrätseln fällt der Groschen. Plötzlich ergeben die rätselhaften Passagen Sinn. Mit Abu Iyad hat Robert im März 1979 ein Interview geführt. Es wurde im Stern veröffentlicht. Vor diesem Interview steht ein kurzer Text, der ein Problem sein könnte. Denn darin wird Abu Iyad als Extremist bezeichnet, als Drahtzieher im terroristischen Untergrund und sein Schwarzer September als Mordkommando. Alles inhaltlich nicht falsch. Aber Robert hat diesen Text vermutlich nicht geschrieben. Und er hätte das wohl auch nicht getan. Denn er weiß, die entsprechenden palästinensischen Gruppen und ihre Anführer sind ihrer eigenen Wahrnehmung nach Widerstandskämpfer, keine Terroristen. Und in dieser fragilen Lage, in der Robert sich gerade befindet, will er keinen Staub aufwirbeln und bittet die Stern-Redaktion deswegen um Zurückhaltung bei den Formulierungen. Aber irgendetwas geht schief und Robert ist außer sich. In dem rätselhaften Brief 9 Tage vor seinem Tod schreibt er deswegen auch diese Passage.
Entgegen der Absprache waren gewisse Formulierungen aufgenommen worden, die mich schleunigst zurück nach Beirut trieben, um notfalls meine Familie in Sicherheit zu bringen. Krokodilstränen werden in Hamburg erfahrungsgemäß erst nach dem Ableben von Kollegen vergossen.
Offenbar hat Robert seine Kollegen darum gebeten, nicht so auf den Putz zu hauen, wenn es um Abu Iyads Hintergrund geht. Sie scheinen aber nicht auf ihn gehört zu haben. Und deswegen klingt Robert bitter. Er hat offenbar den Eindruck, dass sein Leben auf dem Spiel steht und dass es den Kollegen in Hamburg egal ist. Das stimmt sicher nicht, aber ein Problem sind die Formulierungen trotzdem. Kann es sein, dass Abu Iyad genau deswegen zornig ist und das Treffen mit ihm unangenehm? Möglicherweise. Ich fasse mal zusammen. Robert ruft am 23. Mai, am Tag vor seinem Tod, Willi Voss an. Er erzählt ihm, dass er Angst hat, getötet zu werden. Er bittet Willi Voss, bei Abu Iyad, dem mächtigen Geheimdienstchef der Fatah, ein gutes Wort einzulegen. Der soll ihn beschützen. Robert hatte ein unangenehmes Treffen mit Abu Iyad, vielleicht wegen des vermurksten Textes vor dem Interview, das er ein paar Wochen vorher mit dem Geheimdienstchef geführt hat. Und er weiß aus Willi Voss Buch geblendet, dass Voss und Abu Iyad ein gutes Verhältnis haben. Aber vor wem hat Robert Angst? Ich weiß, dass er sich schon länger bedroht fühlt. In einem Brief Anfang Mai schreibt er, er sei sich nicht sicher, ob er dieses Buchprojekt überleben werde. Und ein berühmter britisch-irischer Auslandskorrespondent namens Robert Fisk, der aus vielen Kriegen und Konflikten berichtet hat, hat ein Buch über den Libanon namens Pity the Nation geschrieben und darin Robert erwähnt.
Nachdem er eine Serie von anonymen Warnanrufen ignorierte, dass er Beirut verlassen solle, wurde er vor seiner Haustür von mindestens 3 Auftragskillern mit automatischen Waffen ermordet. Alle von ihnen sollen Mitglieder der PFLP sein, der Volksfront zur Befreiung Palästinas.
Die PFLP soll hinter dem Mord an Robert stecken und Abu Iyad, der nicht zur PFLP gehört, sondern zur Fatah, soll Robert beschützen? Nochmal kurz zurückgespult. Die PFLP ist eine Gruppe, die unter anderem für Flugzeugentführungen bekannt ist. Zu ihr gehört oder gehörte Wadi Haddad als eine der wichtigsten Figuren. Er ist eine der Hauptfiguren in Roberts Buch. Das geht aus dem Manuskript hervor. Ein Beweis für die Nähe, die Robert zur PFLP hatte, liegt ebenfalls in den Unterlagen, die ich von Roberts Vertrauter Leila Kadi gemeinsam mit dem Buchmanuskript erhalten habe. Es sind Fotos. In der Mappe mit dem Manuskript liegen etwa 15 Schwarz-Weiß-Fotos. Keine besonders gute Qualität. Sie sehen eher so aus, als seien sie heimlich aufgenommen worden. Könnte sein, dass Robert der Fotograf war, aber das ist nicht klar. Auf den Fotos sieht man Palästinenser bei irgendeinem Treffen. An dem Rednerpult ist ein Bild von Wadi Haddad befestigt. Es könnte sich also um eine Gedenkveranstaltung im März 1979 handeln, ein Jahr nach Wadi Haddads Tod. Die Bilder zeigen auch Redner an dem Rednerpult, unter anderem George Habash, den Chef der PFLP, und Abu Iyad, den Geheimdienstchef der Fatah. Terrorfahnder Carsten hat das Material aus Beirut umfassend überprüft und alles durchdacht. Wie sieht es mit der Theorie aus, dass die PFLP hinter dem Mordanschlag auf Robert steckt? Sie wurde auch verdächtigt.
Da haben wir erstmal Bilder. Bilder, die sind offensichtlich von einem geheimen Treffen der PFLP und von einem Container aus aufgenommen. Die Bilder sind so, dass man vom Ausschnitt her stark vermuten kann, dass die aus dem Container gemacht worden sind. Also verdeckt. Und dann noch in einer gewissen Dunkelheit. 1978, 79 war die Technik noch nicht so, dass man da gestochen scharfe Bilder kriegen konnte.
Diese heimlich aufgenommenen Bilder von Palästinensern, die bei der Gedenkveranstaltung zusammentreffen. Das könnte schon ein Motiv für die PFLP sein, Robert zu ermorden, glaubt Terrorfahnder Carsten. Wer weiß, wer zu sehen ist? Kämpfer, die eigentlich im Verborgenen bleiben wollten?
Da haben sich vielleicht ein paar auf den Schlips getreten gefühlt. Das habe ich deswegen mit einem Plus markiert.
Aber wie sieht es mit weiteren Motiven innerhalb der PFLP von Terrorchef Wadi Haddad aus? Der Terrorfahnder findet, sehr viel mehr als die Fotos spricht nicht dafür, dass die Täter aus diesen Kreisen kommen.
Gehen wir mal zu Wadi Haddad selbst. Der war zu diesem Zeitpunkt, als das Buch erscheinen sollte, schon tot. März 78 ist er gestorben. Das Buch sollte ja irgendwann 79 erscheinen. Das heißt, ihn selbst hat es nicht mehr tangiert. Seine Leute waren unbekannt. Die ganzen Ermittlungen sind nicht so, dass ich sagen könnte, der wollte jetzt irgendwelche Leute an den Pranger stellen. Auch die später aufgetauchten Unterlagen. Da hat ihr Onkel Leute interviewt, seinen Leibarzt und noch den einen oder anderen, aber er hat keine Personenkreise genannt, die jetzt sagen würden, den muss ich umbringen.
Also, die PFLP unter Wadi Haddad. Für den Terrorfahnder klingt es nicht so plausibel, dass das die Täter sind, vor denen Geheimdienstchef Abu Iyad Robert hätte beschützen sollen. Wegen der Bilder, glaubt Carsten, kann man die Möglichkeit aber nicht ausschließen. Wer kommt noch als Täter in Frage? Wird Robert in seinem Gespräch mit Willi Voss am Vorabend seines Todes konkreter, vor wem er Angst hat? Nein, sagt Voss. Aber Robert habe definitiv Todesangst gehabt.
Ja, das kann ich wirklich bestätigen. Also seine Darstellung war nicht nur logisch, sondern die war immer unterbrochen von helfen Sie mir, helfen Sie mir, helfen Sie mir.
Was hat das in Ihnen ausgelöst?
Ja, es hat zunächst mal den Impuls aufgelöst, ihm wirklich zu helfen. Deshalb habe ich ja auch gleich danach in Beirut angerufen, aber leider niemanden mehr angetroffen.
Willi Voss versucht noch am gleichen Abend Geheimdienstchef Abu Iyad in Beirut anzurufen, um mit ihm über Robert zu sprechen. Aber er erreicht niemanden mehr. Dann ruft er noch jemanden an. Eine Person vom amerikanischen Geheimdienst, der er berichtet, dass Robert sich bedroht fühlt. Willi Voss hat nämlich Kontakte zur CIA. Er ist deren Informant und hat einen Führungsoffizier. Wie kommt es, dass Voss auch der CIA zuarbeitet? Das wilde Leben von Willi Voss habe ich ja schon mal kurz erwähnt. Erst im Gefängnis, dann Mitglied der Fatah, Planung von Terroranschlägen. In der Fatah fühlt er sich wohl. Das ist damals wie eine Familie für ihn, erzählt er mir. Doch irgendwann fühlt Voss sich von seinen palästinensischen Freunden verraten. Bietet sich der CIA als Informant an und schickt dem amerikanischen Geheimdienst ab dann Berichte und Informationen. Soweit die Kurzbiografie. Eigentlich ruft Robert also genau den richtigen Mann an. Beste Kontakte in der Fatah und CIA-Informant, auch wenn Robert das höchstwahrscheinlich nicht weiß. Und Willi Voss gibt die Information sogar weiter.
Ich hatte einen Führungsoffizier in Hamburg, der saß da im amerikanischen Konsulat. Und den habe ich sofort angerufen und gesagt, dass da unten etwas brennt und habe ihm das erklärt. Auf jeden Fall, ich habe diese Meldung gemacht und recht ausführlich über das Gespräch gesprochen. Aber allerdings wurde mir nicht gesagt, wir helfen oder machen oder tun dies, sondern okay, wir hören's und ich gebe das weiter.
Doch es passiert nichts. Warum auch immer. Vielleicht bleibt die Information hängen. Vielleicht nimmt die CIA das nicht so ernst. Denkt, das hat noch Zeit. Vielleicht fragt sie sich aber auch, und was haben wir damit zu tun? Am nächsten Tag ruft Willi Voss nochmal in Beirut an, um bei Abu Iyad ein gutes Wort für Robert einzulegen. Seiner Erinnerung nach ist es später Nachmittag. Man muss bedenken, man kann damals nicht einfach durchwählen. Es dauert immer eine gewisse Zeit, bis Auslandsgespräche durchgestellt werden, gern mal mehrere Stunden, manchmal noch länger. Und es gibt die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und dem Libanon. Voss erreicht auch nicht Abu Iyad, sondern nur dessen Stellvertreter Amin al-Hindi.
Als ich ihn angerufen habe und ihn gebeten habe, da zu intervenieren, hat er gesagt, das ist zu spät, er ist bereits tot. Ja, was geht da in einem Menschen vor? Man ist natürlich zutiefst erschrocken. Man ist, das Wort Entsetzen gefällt mir nicht, aber es trifft natürlich wahnsinnig. Alleine die Tatsache, man spricht mit jemandem, der ein paar Stunden später tot ist. Das ist so eine Art von letztes Signal und das trifft immer. Und das hat mich ja schon wieder verfolgt, als das für diese Sendung zum Thema wurde. Da kam das alles wieder so ein bisschen hoch.
Es sind die Was-wäre-wenn-Fragen, die im Nachhinein die quälendsten sind. Was wäre gewesen, wenn Willi Voss noch am gleichen Abend Abu Iyad oder jemanden von der Fatah-Sicherheit erreicht hätte? Was, wenn die CIA schneller reagiert hätte? Wenn jemand die deutschen Behörden eingeschaltet hätte? Wäre Robert dann am Leben geblieben? Und hat er möglicherweise noch andere um Hilfe gebeten? Die Fragen ändern nichts, aber ich stelle sie mir ganz automatisch. Vielleicht hat Robert unterschätzt, dass er für ein so heikles Buchprojekt viel mehr Schutz braucht. Er war generell mutig und ein abenteuerlustiger Typ und er dachte wahrscheinlich, dass er die Sache unter Kontrolle hatte. Er kannte sich ja in Beirut aus und hatte viele Kontakte. Und angeblich fand die Führung der PFLP sein Buchvorhaben gut. Der ehemalige BND-Agent Gerhard Konrad meint aber,
sie brauchen starke Freunde. Wehe ihnen, wenn sie, sagen wir mal, als Self-Made-Man oder sagen wir mal, mit bestimmter Unterstützung, aber wenn die nicht wirksam ist, operativ wirksam ist, dann sind sie freiwillig. Und das ist die ganz entscheidende Frage. Wer waren damals sozusagen die Sponsoren, die Patrone, die Schutzherren, ja, ihres lieben armen Onkels, ja, der möglicherweise die falschen oder schwache Protektoren hatte. Ich unterstelle, dass er auch nicht einfach nur so ohne irgendwelche im Hintergrund losgestolpert ist. Aber er hatte eben Pech und war zur falschen Zeit am falschen Ort und hatte offensichtlich nicht die ausreichend starke Protektion, die er gebraucht hätte, um sich mit solchen gefährlichen Fragen auseinanderzusetzen.
Wenn Gerhard Konrad recht hat, dann bedeutet das auch, dass Roberts Partner Bassam Abu Sharif nicht stark genug war, um ihn zu beschützen. Und da kommt mir ein Gedanke, der mir einen Schauer über den Rücken jagt. Vielleicht war es in Wahrheit Geheimdienstchef Abu Iyad, vor dem Robert Angst hatte. Möglicherweise war der Anruf bei Willi Voss nicht die Bitte, dass Abu Iyad ihn beschützen, sondern dass er ihn verschonen soll. Weil Robert das Gefühl hat, dass Abu Iyad ihm nach dem Leben trachtet. Kanntet ihr Robert Pfeffer? Habt ihr Anmerkungen, Lob oder Kritik? Ich freue mich über jedes Feedback. Schickt mir eine Mail an robertpfefferpodcast@swr3.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt diesem Kanal. Alle Folgen gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und sonst wöchentlich jeweils eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. 7 Tage wach ist der etwas andere News-Podcast von rbb24. Was passiert, wenn sich 2 Journalisten mit ganz unterschiedlichen Meinungen die wichtigsten Themen der Woche vornehmen? Sie streiten. Christoph Schrag und Hendrik Schröder sind schon jahrelang befreundet und diskutieren über das, was zählt. Politik, Wirtschaft, Kultur oder Gesellschaft, die beiden besprechen das Wichtigste aus der Woche und liefern neue Denkanstöße. 7 Tage wach gibt es jeden Freitag, pünktlich zum Wochenende in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.